Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Ich lade Sie ein, wieder sich zu setzen, sonst müssten Sie zu lange stehen. Auch wenn ich mich nur ganz kurz vorstellen möchte, aber doch sollen Sie wissen, wer vor Ihnen steht. Ich war ja vor einigen Wochen schon mal da. Mein Name ist Gottfried Holland. 13 Jahre haben meine Familie und ich hier im Kirchenbezirk in drüben in Freudenstadt gewohnt. Jetzt seit 2008 in Schwieberdingen bei Stuttgart. Ich bin zuständig für die Gnadau-Brasilien-Mission und die Gnadau-Brasilien-Mission ist eine evangelistisch-missionarische Gemeinschaftsarbeit innerhalb der evangelisch-lutherischen Kirche Brasiliens im Süden von Brasilien. Ganz klein angefangen, ein einziger Missionar, 1927 heute, um die 250, ein bisschen mehr als 250 hauptamtliche, voll eingesetzte Missionare. Und ich habe es heute Morgen schon gesagt, ich bin sowas wie der Kanalreiniger. Das heißt, ich bin derjenige, der dafür sorgen muss, dass der Kanal, wo die Informationen zwischen Brasilien und Deutschland und zwischen Deutschland und Brasilien hin und her fließen, dass dieser Kanal sauber ist, dass die Informationen auch sauber durchfließen können, hin und her fließen können. Wer von Ihnen hat das Orgelvorspiel erkannt? Ah, doch, da gibt's einige. Und zwar der Wochenspruch. Woher wissen Sie, dass es der Wochenspruch ist? Achten Sie auf den Wochenspruch am Sonntagmorgen. Das finde ich großartig. Ganz klasse. Wisst ihr Konfirmanden, wo man den Wochenspruch rauskriegen kann? Nicht? Schlagt mal geschwind, jetzt machen wir ein bisschen Konfirmandenunterricht. Es ist ja kein Pfarrer da, der mich jetzt zurückpfeifen könnte. Schlagt mal euer Gesangbuch auf. Und zwar unter der Nummer 1527. Dann merken Sie nämlich, dass ein Pfarrer gar nicht so viel tun muss, sondern viele Sachen sind schon vorgegeben im Gottesdienst. 1527. Habt ihr es aufgeschlagen? Ihr müsst auch kräftig nicken, ihr habt es aufgeschlagen. Jetzt ist auf der rechten Seite, also auf der Seite 1527 oben, steht vierter Sonntag nach Trinitatis. Das muss man wissen, wenn man den Gottesdienst gestalten möchte, dass heute der vierte Sonntag nach Trinitatis ist. Habt ihr's? Und wenn ihr dort lest, dann seht ihr den Wochenspruch, der drüber steht. Und jetzt bin ich ganz unverschämt. Kommt mal geschwind vor, einer von euch beiden oder beide, und lest ihn mal geschwind vor. Naja, ich habe Zeit. Das ist unmerklich, gell, dass ich sowas mache.
Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Komm in unsere stolze Welt, oder, o Gott, du frommer Gott.
Das ist das Lied, was man das Wochenlied und das zweite Wochenlied, was steht da, oder? Oh Gott, du frommer Gott, du hast schon gesagt. Und die Nummer, steht die auch dabei?
Nummer 495.
Wenn du jetzt hier hinguckst, 495, stimmt's?
Ja.
Das ist das Wochenlied. So, jetzt haben Sie es also mitgekriegt und du weißt was für Zukunft und kannst immer reingucken, was der Pfarrer, ob der was anderes ausgesucht hat. Übrigens, da. Du hast Zähnenapplaus bekommen, das ist was Besonderes. Auch der Psalm ist eigentlich vorgegeben, ist der Wochenpsalm, Psalm 42 unter der Nummer 723. Ich, auch wenn du es gelesen hast, sage ich es nochmal, um dass es einfach sich einprägt. Er soll über dieser Woche stehen, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Es war die große, spannende Frage der damaligen Zeit. Ich werde in der Predigt nochmal darauf zu sprechen kommen. Es war die spannende Frage der damaligen Zeit, was ist denn jetzt eigentlich das Gesetz? Die Juden hatten ihr Gesetz im Alten Testament mit Geboten und Verboten. Da war alles genau geregelt. Und nun war Jesus gekommen, war Jesus gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden. Und mit einem Mal war den Leuten klar, das hatte Jesus auch deutlich gemacht und die Jünger haben es deutlich gemacht. Jetzt gilt ein anderes Gesetz. Ich muss nicht mehr Tiere opfern, es muss nicht mehr Blut fließen, damit meine Schuld getilgt werden kann. Sondern das Gesetz, das jetzt gilt, ist das Gesetz Christi. Also das Gesetz von Jesus Christus. Aber was will er denn eigentlich? Und da sagt der Apostel Paulus, das Gesetz Christi heißt, einer trage des anderen Last. Lasst euch nicht allein im Regen stehen. Das ist sehr salopp jetzt von mir übersetzt. Aber haltet zusammen, helft euch gegenseitig. Nehmt die Lasten auf, und damit ist nicht nur der Schulranzen gemeint, sondern da sind ganz andere Dinge auch gemeint, wo jemand krank ist, wo jemand in Anfechtung ist, wo jemand in Schwierigkeiten ist. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir wollen miteinander aufstehen und im Psalm 42 beten. Wir beten ihn im Wechsel, so wie Sie es gewöhnt sind. 723 ist die Nummer. Wobei mit einer einzigen Ausnahme, den letzten Vers, Harre auf Gott, diesen letzten Vers beten wir gemeinsam, alle miteinander gemeinsam. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer und von Ewigkeit zu
Herr unser Gott, lieber himmlischer Vater, du weißt, wo wir herkommen, was wir erlebt haben, ob wir hierher gekommen sind mit Freude oder mit Sorge, ob wir betrübt, traurig sind oder ob unser Herz hüpft vor Freude, ob wir fröhlich sind. Wir danken dir, dass du uns kennst und dass wir uns vor dir nicht verstellen brauchen. Und so hilf du uns doch, indem du über alles menschliche Wort hindurch in unser Leben hineinsprichst. Mach du uns doch still und beginn du zu reden, auch in diesem Gottesdienst, mit den Gebeten, mit den Liedern, mit deinem Wort. In der Stille beten wir gemeinsam miteinander und füreinander. Wir harren auf dich, Gott, denn wir werden dir noch danken, dass du unseres Angesichts Hilfe und unser Gott bist. Amen. Wir hören auf die Schriftlesung.
Die Schriftlesung heute steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 6, die Verse 36 bis 42. Der Abschnitt ist überschrieben mit "Von der Stellung zum Nächsten". Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Soweit mal. Und jetzt singen wir das Lied, das wir vorher schon gehört haben, Nummer 495, die angeschlagene Verse.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich hatte es vorher schon gesagt, es gab damals Spannungen in der ersten Christenheit, in den ersten Jahrzehnten, Jahrhunderten. Und eigentlich gibt es diese Spannungen noch bis heute, diese Fragen von damals nämlich. Da war Jesus Christus gekommen, gestorben, begraben worden, er war auferstanden, er lebt und regiert und er hat mit seinem Tod unsere Sünde getilgt. Er hat uns erlöst, wie es in der Bibel immer wieder heißt. Er hat uns frei gekauft von unserer Schuld. Während die Juden, während das Volk Israel, das Volk Gottes des Alten Testaments, die Gebote hatten und die Verbote hatten, so sagte man nun im Neuen Testament von Jesus Christus her, das ist gegeben worden, damit der Mensch merkt, er kann von allein gar nicht gut sein. Er kann sich nicht selber erlösen. Er kann sich nicht selber freikaufen. Die Gebote und die Verbote machen deutlich, eigentlich kann ich das gar nicht. Ich bin nicht in der Lage dazu. Und jetzt, so sagten die Christen, jetzt nach Jesus Christus, mit Jesus Christus, nun sind wir erlöst und was wir tun, wird von ihm vergeben, wenn es falsch gewesen ist. Und nun stritten sie. Die einen sagten, naja, dann sündigen wir möglichst viel, dann ist es auch möglich, hat Jesus auch möglichst viel an meinem Leben zu tun und dann ist Jesus richtig glücklich, dass er nicht umsonst gestorben ist. Das ist sehr salopp jetzt ausgedrückt, aber so in diese Richtung ging es. Und die anderen sagten, nein, wenn man Christ sein möchte, dann muss man sich an Gebote halten, dann muss man sich an Satzungen halten, dann muss man verschiedene Dinge tun und lassen. Nochmals, das ist nicht nur eine Diskussion von damals, sondern die Diskussion gibt es heute in den verschiedenen kirchenpolitischen Richtungen auch bis heute. Die einen, die sagen, man muss sich an die Gebote halten, sonntags im Gottesdienst sein, möglichst noch eine Bibelstunde zusätzlich besuchen und man sollte auch jeden Tag in der Bibel lesen, Klammer auf, das ist auch durchaus sinnvoll, Klammer zu. Und die anderen wiederum, die sagen, ja, also man darf sein Geld nur bei bestimmten Banken anlegen und man muss, wenn man einkauft, genau darauf achten und darauf achten, Klammer auf. Das ist sicher auch sinnvoll, in vielen Dingen auch sinnvoll, Klammer zu. Aber das als Gesetz festzulegen? Was dürfen wir und was sollen wir nicht tun? Was ist nun das Gesetz Christi? Das war die Frage, auf die nicht nur der Apostel Paulus mit unserem Wochenspruch eine Antwort gegeben hat, sondern auch der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, geht es darum, ihr seid erlöst, nun lebt es auch, diese Erlösung, lebt auch so. Ich möchte, bevor ich diesen Abschnitt lese aus dem dritten Kapitel des ersten Briefes, ein wenig hinführen dazu. Der Apostel Petrus sagt, nein, es ist nicht so, dass man tun und lassen kann, was man will. Er setzt einen Gegenpol. Ja, ihr seid erlöst, aber nein, ihr seid das neue Volk Gottes und als Volk Gottes lebt man nach gewissen Regeln auch. Er schreibt zum Beispiel im zweiten Kapitel, ihr lebt in dieser Welt und weil ihr in dieser Welt lebt, gibt es gewisse Regeln, die ihr einhalten sollt. Übrigens, das wird uns bis heute durchaus verständlich sein in den meisten Regeln, nicht in allen, das gebe ich zu, aber in den meisten. Wenn zum Beispiel ich von Oberiflingen hierher gefahren bin nach Schopfloch, dann gibt der Staat halt gewisse Gesetze, unter anderem, dass ich im Ort nicht schneller als 50 fahren darf. Oder darf man hier nur 30 fahren? Ja? Ich habe nicht aufgepasst beim Reinfahren. Ich hoffe, dass ich nicht zu schnell gefahren bin. Aber dann gibt es gewisse Regeln und der Petrus sagt, an diese Regeln hast auch du dich zu halten. Es gibt diese staatlichen Regeln. Akzeptiert diese Regeln. Und er bringt dann Beispiele, auch im zweiten Kapitel, dass er von den Sklaven spricht und sagt, auch ihr als Sklaven habt gewisse Regeln und an diese Regeln habt ihr euch zu halten. Er spricht aber nicht nur von den Sklaven, er spricht auch von den Frauen und den Männern. Zum Beispiel schreibt er den Männern ins Stammbuch rein, ehrt eure Frauen. War damals wie heute wohl nicht immer ganz normal, dass man seine Frau hochgeachtet und geehrt hat. Sehen Sie, der Apostel Petrus, er macht deutlich, Ihr seid erlöst, aber ihr lebt jetzt nach einer bestimmten Art und Weise. Und was für eine Art und Weise ist das nun? Wie sollen wir leben? Und da schreibt er einen Abschnitt, den ich Ihnen nun vorlese. Es ist die gesamte Gemeinde und wir als einzelne Gemeinde der Gemeinde sind damit gemeint. Er schreibt im 3. Kapitel des 1. Briefes ab Vers 8. Nun aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab von dem Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Er zitiert hier aus dem Psalm 34. Und so schreibt er weiter, und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, der Apostel Petrus sagt ganz deutlich, ihr seid erlöst. Es geht nicht darum, dass ihr euch selber erlöst, dass ihr euch selber an euren eigenen Schopf aus dem Morast der Schuld und Sünde herauszieht. Das geht nicht. Aber wer erlöst ist, der sollte nun auch so leben. Lassen Sie mich das an einem Beispiel versuchen zu verdeutlichen. Stellen Sie sich einmal vor, der Weg in den Himmel sei wie eine Bahnfahrt, eine Zugfahrt. Nun, ihr beiden Konfirmanden, ihr sitzt einfach so direkt vor mir, das ist ein echtes Problem. Aber ihr könnt eurem Pfarrer sagen, ihr habt eine Konfirmandenstunde, gut, das hätte ich behauptet. Stellt euch mal vor, ihr würdet mit dem Zug fahren, was macht man vorher? Also ich meine, hoffentlich macht man es vorher. Ein Ticket kaufen, genau. Wenn wir nun den Weg, unseren Weg in den Himmel als Zugfahrt, als Bahnfahrt sehen, dann brauchen wir auch ein Ticket. Wir würden hingehen an einen Schalter, da steht groß drüber, Bahntickets für den Himmel, zum Himmel oder so. Und wir würden hingehen und würden sagen, wir würden gern ein Ticket kaufen. Und die Frau, der Mann hinter dem Schalter würde nur den Kopf schütteln. Wir würden sagen, ja, aber wir wollen in den Himmel. Wir brauchen doch ein Ticket. Ja, du brauchst ein Ticket. Ich möchte es kaufen. Nein, geht nicht. Ja, wie bekomme ich ein Ticket? Du kannst mit allem Geld deiner Welt, so würde dieser Mann, diese Frau sagen, mit allem Geld dieser Welt, mit allen guten Taten, mit allem perfekten Leben, du kannst es nicht schaffen, dir dieses Ticket selber zu erwerben. Aber, so würde er sagen, guckt hier, da ist ein ganzer Stapel von Tickets, die sind schon gekauft worden. Diese Tickets in den Himmel, die kannst du bekommen. Eins davon kannst du bekommen. Es ist reserviert worden für dich, du musst nur kommen und es haben wollen. Alles ist gezahlt worden von Jesus Christus. Und dann würden sie sagen, ja, der Herr Jesus Christus hat es für mich gezahlt, ich möchte es bitte auch haben und ich möchte es benutzen. Und dann würde dieser Mann, diese Frau hinter dem Schalter ihnen das Ticket in die Hand drücken und sie dürften in den Zug einsteigen und dürften in den Zug in den Himmel fahren. Aber, um in dem Bild zu bleiben, die Frage ist, wie verhalte ich mich nun in diesem Zug? Egal was ich tue, ich bin in dem Zug drin, in den Himmel. Aber ist alles in Ordnung? Wird man sich anständig, nicht doch anständig verhalten? Petrus gibt die Antwort, indem er zuerst einmal sagt, ihr sollt, und das ist jetzt mein Ausdruck, ihr sollt anders sein. Anders als die Menschen rechts und links von dir. Mit anders meine ich nicht, wenn die Frauen normalerweise lange Haare tragen, dann tragen jetzt die Christenfrauen kurze Haare. Oder wenn die Männer Hosen tragen, dann tragen die Christen jetzt mit einmal Röcke, also die männlichen mit einmal Röcke. Darum geht es nicht um das Anderssein. Es geht nicht darum, dass wir nur um des Anderssein willen auch anders sind, sondern der Apostel Petrus nennt verschiedene Beispiele. Ihr sollt anders miteinander umgehen. In der Gemeinde soll man erkennen, euch von außen her erkennen, ihr seid Christen, weil ihr anders miteinander umgeht. Und er nennt Beispiele, er nennt Adjektive, das sind beschreibende Worte. Sie haben sie gehört. Mitleidig miteinander umgehen. Mitleidig meine ich nicht, dass ein Mensch voll Mitleid trieft im Sinne, dass er selbst Mitleid hat. Nein, ganz bestimmt nicht. Sondern Mitleid bedeutet, mit dem anderen mitzuleiden. Die Sorgen des anderen auch zu sehen und zu begreifen. Mit dem anderen in Kontakt zu treten und zu sehen, wie geht's dem anderen, wie geht's der anderen denn? Das ist wirklich Gemeinde Jesu Christi. Wenn die Gemeinde voneinander weiß und die einzelnen Christen voneinander weiß, wissen und mitleiden. Oder, wie es Paulus gesagt hat im Wochenspruch, die Last des anderen mittragen. Oder Petrus spricht von brüderlich sollen wir sein, brüderlich gesinnt. Nun, brüderlich gesinnt, das könnte auch ziemlich kritisch sein, denn zwischen Brüdern und zwischen Schwestern kann es auch mal richtig Krach geben. Aber was Brüder und Schwestern miteinander verbindet, das ist etwas, was nicht von außen gesetzt ist, sondern was immer bleibt. Nach unseren heutigen staatlichen Gesetzen kann ein Mensch sich scheiden lassen, also Frau und Mann, Ehepaar kann sich scheiden lassen und damit sind sie getrennt. Was bleibt aber, sind Schwestern und Brüder. Ob ich mit meinem Bruder oder mit meiner Schwester im Clinch liege, es bleibt dabei, wir sind Brüder, wir leben miteinander. Das ist das ganz Wichtige. So soll man miteinander umgehen. Lassen Sie mich es an einem Beispiel versuchen, deutlich zu machen. Vor vielen Jahren, als ich noch jung gewesen bin, ein bisschen älter als ihr, da gab es eine richtige Streitfrage in der christlichen Kirche. Die Streitfrage war nämlich, ob man zur Bundeswehr gehen darf oder nicht gehen darf. Darf ein Christ mit der Waffe an der Hand bei der Bundeswehr dienen oder nicht? Die Älteren unter Ihnen, Sie kennen wahrscheinlich die Diskussion der 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre noch. Heute ist diese Diskussion absolut still geworden. Aber damals, da haben wir uns die Köpfe heiß geredet. Und das Überraschende in unserem Jugendkreis war, da gab es zwei Mitarbeiter. Der eine war 2 Jahre bei der Bundeswehr gewesen, er hatte so sein Studium finanziert. Und der andere war vehement dagegen und sagte, ein Christ muss Zivildienst leisten, muss Ersatzdienst leisten. Und was uns so überrascht hat, war, die beiden, die so unterschiedliche Positionen hatten, und ich dachte immer, wer so unterschiedliche Positionen hat, der kratzt sich die Augen aus, aber sonst gibt's nichts anderes. Die beiden, die waren beste Freunde. Und als wir sie mal gefragt haben, haben sie deutlich zu verstehen gegeben, es gibt viel wichtigere Dinge im Glauben als solche Fragen. Man hat nach außen gesehen, dass sie zwar unterschiedliche Positionen hatten und überzeugt waren und auch argumentativ gute Dinge geleistet hatten und gut argumentieren konnten, aber sie gehörten trotzdem zusammen, sie haben an einem Strang gezogen, so wie ich es formulieren möchte. Übrigens, die Diskussionen gibt es heute auch noch. Auf anderem Gebiet. Ich weiß, dass ich jetzt in ein Fettnäpfchen treten kann, aber ich bin einfach, mir ist es egal, viel Feind, viel Ehr, heißt doch schon mal in diesem Lied da von den Piraten. Sie wissen, in unserer Kirche, in unserer evangelischen Kirche in Württemberg, haben wir eine heftige Diskussion über Homosexualität. Genauer gesagt, spezieller gesagt, auch um den Umgang mit Homosexualität, um Menschen, die homosexuell fühlen. Ich sag's Ihnen klar und deutlich. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass uns klar gewesen ist, wie wir mit dem umgehen sollen. Die Bibel ist für mich Gottes Wort und ich lese aus der Bibel nichts anderes heraus, als dass Gott den Menschen, auch den Sünder, liebt und wir müssen mit jedem Menschen, ob uns sein Leben gefällt oder nicht gefällt, so umgehen, dass er auch in unserem Umgang mit ihm der Geliebte Gottes ist. Aber die Sache an sich ist vor Gott im Alten und im Neuen Testament durchgängig immer schlecht geredet, negativ darüber geredet worden. Das ist nicht Gottes Wille. Aber nun gibt es Leute, die in unserer Landeskirche zu anderen Überzeugungen kommen. Und wie gehen wir nun mit diesen unterschiedlichen Positionen um? Können wir miteinander noch reden? Oder tun wir uns voneinander auseinandersetzen und tun wir nicht mehr miteinander reden? Vor wenigen Monaten gab es einen Synodalbeschluss, vielleicht haben Sie es in der Zeitung gelesen. Die Zeitung schildert dann die eine Sache. Aber wie das zwischen den Synodalen zugegangen ist, das steht da nicht drin. Ich sprach mit verschiedenen Synodalen, Landessynodalen, und sagten, wer auf die eine Seite gegangen ist und so gestimmt hat, der wurde vom anderen mit einem Mal nicht mehr angesehen. Zwei, die miteinander befreundet waren, hatten unterschiedlich abgestimmt. Und der eine ging auf den anderen zu und sagte, auch wenn wir hier unterschiedlicher Position sind, das soll doch an unserer Freundschaft nichts ändern. Daraufhin schnaubte der andere nur, drehte sich um auf dem Absatz und ging weg. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gemeinde, das ist nicht der richtige Umgang in der Gemeinde miteinander. Lasst uns in der Sache klar streiten, aber nach außen hin an einem Strang ziehen. Lasst uns anders miteinander umgehen, als dass es in dieser Welt ist. Oder der Apostel Petrus spricht von Barmherzigkeit oder Demütigkeit. Seid demütig. Eine Situation kommt mir da immer in den Sinn, wenn ich an Demut denke. Es war während meines Studiums ganz am Anfang, erstes Semester, wirklich ganz am Anfang des Studiums. Ich war damals im Albrecht-Bengel-Haus, also studierte in Tübingen an der Universität, aber wir waren im Bengel-Haus zusammen, haben dort Seminare auch gemacht und waren dort in der Konventsgruppe zusammen. Dreimal im Semester kam man dann zu einem Gemeindebesuch und ging in Gemeinden. Wir sind damals zum Beispiel, das erinnere ich mich noch, in Wittlensweiler und in der Aach gewesen. Da hat einer eine Freundin dann gewonnen, mit der er bis heute noch verheiratet ist, Gott sei Dank bis heute noch. Deswegen erinnere ich mich noch dran. Nicht ich, aber einer unserer Kommilitonen. Und dann waren wir eingeladen morgens in den Gottesdienst in einem Ort, ich weiß nicht mehr, wo das gewesen ist, und mittags in einer Gemeinschaftsstunde, wo mehrere Leute das Wort Gottes ausgelegt haben. Und dann war uns im Vorfeld klar gemacht worden, unser Konventsgruppenleiter ist Gerhard Meyer, Professor Gerhard Meyer, Leiter des Albrecht-Bengel-Hauses, der spätere Landesbischof unserer Landeskirche. Viele von Ihnen kennen ihn vielleicht noch aus seiner Zeit hier in Bayersbronn. Da war er hier im Kirchenbezirk viel unterwegs. Und es war deutlich gemacht worden, Gerhard Meyer soll 30 Minuten Zeit haben und jeder der drei Studentinnen oder Studenten 5 Minuten. Ganz klar, der Gerhard Meyer, der hat die lange Zeit. Und dann fingen wir an. Der erste Student oder Studentin vielleicht 2 Minuten, weil er so aufgeregt war. Der zweite 3 Minuten und dann kam Peter. Und Peter, der ging nach dem Prinzip vor, heute hat der Herr euch in meine Hand gegeben. Und er fing an zu reden. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht verquatsche von der Zeit her. Und er fing an zu reden und zu reden und zu reden, nicht 5 Minuten, nicht 8 Minuten, nicht 10 Minuten, sondern am Schluss waren für Gerhard Meyer noch 5 Minuten übrig. Ich saß im Publikum und ich sah, wie der Gemeinschaftsleiter hin und her rutschte auf seinem Stuhl, immer unruhiger wurde. Dann kam Gerhard Meyer dran und Gerhard Meyer sagte, wir haben sehr viel Gutes gehört, lasst mich noch einen Gedanken sagen. Und nach 5 Minuten machte er Schluss. Sehen Sie, das ist für mich ein Beispiel für Demut gewesen. Ich weiß von Peter, es hat nachher noch ein deutliches Gespräch zwischen Gerhard Meyer und ihm gegeben. Das ist auch notwendig, weil Gerhard Meyer sein Lehrer ist. Er soll ihm ja auch was beibringen. Aber in der Öffentlichkeit zu sagen, wir haben sehr viel Gutes gehört und dann verzichtet man auf 25 Minuten. Der Apostel Petrus sagt, seid anders. Die Leute sollen merken, ihr seid anders. Aber dann, wenn ihr anders seid, dann wird es auch Fragen geben. Und dann seid bitte bereit, auch zu antworten. Seid bereit zu antworten, was ist eigentlich eure Hoffnung? Und eure Hoffnung ist halt nicht die Hoffnung, naja, irgendwie kann ich mich selber erlösen, irgendwie möchte ich versuchen, selber groß zu sein und selber gut zu sein. Nicht zu antworten, guckt hier, was bin ich für ein toller Kerl, sondern seid bereit zu antworten, dass Jesus Christus eure Hoffnung ist. Dass nicht ihr diejenigen seid, die hier gesiegt haben über den alten Adam. Dass ihr nicht diejenigen seid, die mitleidig, barmherzig und demütig seid, sondern dass Jesus Christus in euch wirkt und regiert. Was für eine große Möglichkeit, wenn man angesprochen wird, du bist anders, warum? Dann auch eine Antwort darauf zu geben, eine Antwort von Jesus Christus. Denn das gelingt nur durch Jesus Christus. Und lassen Sie mich noch auf einen letzten Punkt zu sprechen kommen, nur noch ganz kurz. Petrus sagt nicht, und wenn ihr das macht, dann ist alles perfekt. Dann habt ihr keine Schwierigkeiten mehr. Sondern derjenige, der Antworten gibt, und zwar die Antwort auf Jesus Christus, der wird erleben, dass er angegriffen wird. In der damaligen Zeit und in vielen Ländern dieser Erde heute geht es bis ins Körperliche hinein, manchmal sogar, dass man sein Leben geben muss. Bei uns sind es vielleicht Spott und Hohn. Bei uns ist es vielleicht, dass man manche Karriere so nicht mehr machen kann, wenn man öffentlich auch Stellung nimmt. Aber sehen Sie, immer ist Jesus Christus dabei und er will helfen. In einer Situation ist mir das ganz besonders deutlich geworden. Es war ein ehemaliger Missionar, der mir diese Geschichte erzählte, die ich jetzt nur in Kurzform erzähle. Er war in Papua-Neuguinea. Und dort in Papua-Neuguinea hatte er eine Bibelschule und mit diesen Bibelschülern machte er sich auf den Weg, um unerreichte Stämme zu suchen und sie aufzusuchen. Und so kam er, als er tagelang, wochenlang durch den Urwald gewandert war, mit seiner kleinen Gruppe bei einem Stamm an. Und sie spürten schon, sie geben uns zwar ein Übernachtungsquartier, aber sie wollen uns nicht haben. Das Haus, was sie zugewiesen bekommen haben, die Hütte, die sie zugewiesen haben, war außerhalb des Dorfes. Am nächsten Morgen hat man ihnen auch signalisiert, geht bitte, wir wollen euch hier nicht haben. Sie machten sich weiter auf den Weg. Und als sie dann einen Hügel hinabliefen und unten an dem Bach ankamen, sahen sie mit einmal, wie auf der anderen Seite die Krieger dieses Stammes, so ahnten sie es, und es war dann auch nachher so, die Krieger dieses Stammes in voller Kriegsbemalung ankamen, mit Pfeilen und mit Speeren auf sie warfen. Es sind, glaube ich, zwei Leute dabei auch gestorben, zwei Schüler dabei gestorben. Unser Missionar selber, nicht unser Missionar, sondern der es mir erzählt hat, Helmut Benz, ist damals auch schwer verletzt worden. Und sie wussten nicht, was sie tun sollten. Und irgendwann begann er, Helmut Benz, die Hände auszubreiten und segnete. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Diesen Segen hat er gesprochen immer wieder. Und mit einmal drehten die Krieger ab und verschwanden. Und als Jahre später dieser Stamm zum Glauben an Jesus Christus gekommen war, kamen diese Krieger auf ihn zu und sagten, was war denn damals eigentlich? Wo kamen die Soldaten her? Und Helmut Benz erzählte mir und anderen auch, es waren keine Soldaten da gewesen, sondern wir hatten uns auf den Heimweg dann gemacht, hatten uns schwer verletzt durch den Urwald nach Hause geschleppt, ohne Wissen, ohne Ahnung, warum die Krieger mit einmal verschwunden waren. Die Krieger aber hatten Soldaten gesehen. Ich bin fest davon überzeugt, in jedem Augenblick unseres Lebens, auch in den schweren Augenblicken, ist Jesus Christus da und will uns, die wir von ihm zeugen, von ihm weitererzählen, Rechenschaft über ihn ablegen, will uns helfen. Amen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns helfen möchtest, Rechenschaft abzulegen von dir, dass du uns helfen möchtest, anders zu sein als die anderen, aber das in liebevollen Diensten, in Barmherzigkeit, in Demut. Und ich danke, dass du in jedem Augenblick unseres Lebens uns zur Seite stehst. Amen. Unter der Nummer 914 finden Sie das Lied »Ich sage Ja zu dir«. Zum Fürbittengebet stehen wir auf, so wir können. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du in unser Leben treten willst und in unser Leben getreten bist. Wir danken dir für jeden Augenblick unseres Lebens, wo wir erkannt haben, dass wir an deine Hand gehen und dass du uns führst und leitest und dass du uns helfen möchtest. Du weißt aber auch die Menschen, auch in unserem Ort hier, und die Menschen, die wir vielleicht darüber hinaus auch kennen, denen das Leben mühselig geworden ist, die krank sind, die am Ende ihres Lebens stehen, die vielleicht verzweifelt sind, die in Anfechtung geraten sind. Du kennst auch die Menschen, die glauben wollen, aber nicht glauben können. Wir bitten dich, tritt in das Leben dieser Menschen hinein und zeig ihnen deine Liebe, deine Führung und deine Ewigkeit. Wir bitten dich, öffne uns die Augen für diese Menschen, damit wir erkennen, wen du uns in den Weg stellst, wem wir helfen können, in Worten oder in Taten oder auch ganz einfach im Schweigen miteinander. Wir bitten dich für die vielen Christen dieser Erde, die vertrieben worden sind, die angegriffen werden, die bedroht sind mit Leib und Leben. Wir bitten für die Menschen, die aus Glaubensgründen ihre Schwierigkeiten mit ihren Nachbarn haben. Wir bitten dich um die Menschen in Kriegen und in Bürgerkriegen und auch in den Naturkatastrophen. Wir bitten dich, greif du doch ein in diese Welt. Ja, komm bald, o Herr, und richte deine neue Erde auf. Schaffe sie neu, damit wir leben können bei dir heute und in Ewigkeit. Amen. Gemeinsam beten wir mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie dürfen sich wieder setzen und ich habe mitbekommen, dass Sie in diesem Monat das Lied unter der Nummer 888 regelmäßig singen. Ich darf ehrlich sein vor dir. Dieses Lied wollen wir miteinander singen. Thank you. Folgendes ist Ihnen noch an- und abzukündigen. Zum Ersten ein ganz herzliches Dankeschön für das Opfer vom vergangenen Sonntag, vom letzten Gottesdienst, über 194,90 €. Es ist für die Aufgaben Ihrer eigenen Gemeinde bestimmt. Das heutige Opfer ist für die württembergische Diakonie bestimmt und am Ausgang liegen Handzettel, ein Faltblatt zum Mitnehmen auf. Heute Abend ist um 19.30 Uhr Erwachsenenkreis in der Pfarrscheuer in Oberiflingen. Morgen um 20 Uhr Kirchengemeinderatssitzung, ebenfalls drüben in Oberiflingen. Eine freundliche und herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag, 9 Uhr, mit Frau Margit Elsner. Heute schon ein Hinweis auf den übernächsten Sonntag. Dort findet nämlich der gemeinsame Ernte-Bitt-Gottesdienst mit integrierten Landesposaunentag auf dem Haslachhof der Familie Kugler statt. Interessanterweise, wir in Schwieberdingen und in Münchingen und in unserer Gegend, wir hatten Ernte-Bitt-Gottesdienst schon früher. Das muss einfach am Wetter hier liegen. Hier ist alles ein paar Wochen später. Freuen Sie sich schon nicht darüber, dass der Beginn um 10.15 Uhr ist, sondern dass die Predigt Ihr ehemaliger Pfarrer Cornelius Kuttler übernimmt. Wer für diese Veranstaltung einen Kuchen backen oder Fingerfood herstellen kann, der möchte sich bitte bei Doris Kugler in der Glattnerstraße oder Regina Kugler in der Hauptstraße melden. Die Bläser geben dann ab 15.15 Uhr ein Konzert auf dem Hof. Auch dazu herzliche Einladung. Außerdem liegt ein kleiner Handzettel aus, den Sie gern mitnehmen können. Da geht es um eine abendliche Kammermusik zum Lobe Gottes quer durch die Zeit mit nationalen und internationalen Gastmusikern in Oberiflingen in der Michaelskirche am Freitag, den 13. Juli 19.30 Uhr. Das ist noch ein bisschen hin, aber man kann auch kräftig dazu einladen. Wie gesagt, Freitag, 13. Juli 19.30 Uhr, Oberiflingen, Michaelskirche. Wir wollen miteinander noch ein Segenslied singen. Unter der Nummer 163 finden Sie dieses Lied, Unseren Ausgang segne Gott. Wir stehen dazu auf, wer mehr kann.
Ausgang segne Gott, unseren Eingang gleichermaßen. Segne unser täglich Brot, segne unser Tun und Lassen. Segne uns mit Segen sterben und mach uns zu Himmel.
Und nun empfangt den Segen, den der Herr auf die Seinen zu legen verheißen hat. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
Amen.